Der erste ganz wichtige Punkt, und ich sage das gerne zweimal, vielleicht auch dreimal, du wirst diese Person nicht ändern können. Ich sag's nochmal, du wirst diese Person nicht ändern können. Und das ist oft so ein versteckter Wunsch, dass man denkt, ah, die andere Person müsste eigentlich mal. Und oft ist es aber so bei so sehr unflexiblen Führungskräften und sehr festgefahrenen Mustern, dass man sich so wünscht, weil man selber erkennt, was da los ist, dass die andere Person sich ändert, aber das wird nicht passieren. Das heißt, wir brauchen andere Strategien. Was können wir da machen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Gesund-Arbeiten-Podcast. Ich bin Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast und spreche hier über mentale Gesundheit im Job und im Alltag. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe es ja schon vor einer Weile angekündigt. Ein Thema, das ich unbedingt hier mal beleuchten wollte, ist das Thema schwierige Chefs. Und ich habe einige Zuschriften auch von euch bekommen. Die habe ich heute auch in die Folge eingebaut. Und worum es heute gehen wird, ist, dass wir uns anschauen, was macht denn diese Dynamik überhaupt schwierig? Wann wird das eventuell auch wirklich so problematisch oder sogar toxisch, auch wenn es ein bisschen inflationäres Wort ist, dass man was unternehmen sollte? Und vor allen Dingen, was kannst du selber tun, um dich zu schützen und selber handlungsfähig zu bleiben? Weil sein Chef, seine Chefin kann man sich ja nicht unbedingt immer so aussuchen. Ich habe auch vier Typen mitgebracht, die so häufig vorkommen. Der Micromanager, der Ghost, also jemand, der nie wirklich da ist, und der Choleriker und der inkompetente Chef. Und bei jedem von diesen Typen zeige ich dir auch nochmal, was psychologisch dahinter steckt und wie du speziell da vorgehen kannst. Genau darum geht's heute. Wenn dir diese Folge taugt, dann lass mir auf jeden Fall gerne eine Bewertung da und teile die Folge auch gerne mit einer Person, für die dieses Thema nützlich sein könnte. Im Ask Me Anything geht es heute um die Frage, wie man eigentlich damit umgehen kann, wenn sich Freundschaften langsam verändern. Das ist ja einfach oft der Lauf des Lebens. Und in der Wundertüte habe ich euch heute eine Hammer-Hammer-Methode mitgebracht, was man tun kann, wenn man nachts wach liegt und die Gedanken kreisen und grübelt und was für eine Methode da helfen kann, um wieder zurück in den Schlaf zu finden. Also lass uns loslegen und einsteigen. Wenn wir uns jetzt mal aus psychologischer Sicht anschauen, warum verhalten sich eigentlich manche Führungskräfte so schwierig? Dann ist ja schwierig erstmal so ein ganz subjektives Wort. Also psychologisch gesehen beschreibt das erstmal Führungskräfte, dessen Verhalten bei uns immer wieder zu emotionalem Stress führt, zu Ohnmachtsgefühlen oder ja, vielleicht auch so einer inneren Selbstabwertung, ne, aller irgendwie kann ich hier gar nichts und werde irgendwie immer nur schlecht gemacht. Und oft liegt das daran, dass viele dieser sogenannten schwierigen Chefs sich so verhalten, weil sie eben sehr unreflektierte und sehr unflexible Bewältigungsstrategien ausleben. Ne? Also Klassiker, eine cholerische Führungskraft schreit weil sie ihre Impulse nicht gut regulieren kann, ne? Oder weil sie vielleicht innerlich noch an einem sehr veralteten Führungsbild festhängt, wo laut sein mit Stärke und Autorität verknüpft ist. Oder bei sehr kontrollierenden Führungskräften, Micromanagern, die misstrauen vielleicht oft, weil sie einfach sehr früh gelernt haben, dass Fehler gefährlich sein können, dass man immer eine Hand draufhalten muss. Und das Ganze heißt jetzt überhaupt nicht, dass dieses Verhalten okay ist, aber ich finde, das hilft nochmal besser zu verstehen, dass hinter vielen Führungsproblemen ein psychologisches Defizit oder zumindest eine gewisse Unflexibilität steckt. Und es ist nicht per se nur ein Machtinstinkt, ne, dass sie einfach dann so sind, weil sie irgendwie machthungrig sind und irgendwie in ihrer Rolle besonders autoritär sein wollen, sondern dahinter steckt eben oft Überforderung, da steckt Unsicherheit dahinter und oft eben auch narzisstische Kränkungen. Manche Chefs sind aber auch, und das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, ein Symptom des ganzen Systems. Ne? Weil sie selber zum Beispiel chronisch überlastet sind, fangen sie dann eben an, meinetwegen laut zu schreien oder immer wieder so Ausbrüche zu haben. Oder weil sie Teil vom mittleren Management sind, das alles von unten und von oben abbekommt. Also es ist trotzdem keine gute Führungspraxis, keine Frage. Aber ich will damit sagen, dass man Führungsverhalten nie komplett isoliert betrachten sollte. Und dann gibt es da ja auch noch die andere Seite, nämlich du selbst. Und was wir persönlich als schwierig empfinden, ist ja hochgradig subjektiv. Also es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die finden ihre Chefin total inspirierend und du selber kriegst schon nur bei der Nennung des Namens schon irgendwie ein krummeliges Bauchgefühl. Und das ist so, weil Führung ja auch immer in Beziehungen passiert. Und Beziehungen sind keine Einbahnstraße, die sind gegenseitig, also reziprok. Und was ich da damit sagen will, ist, dass natürlich ein und dieselbe Führungskraft bei Person A total motivierend sein kann und bei Person B aber vielleicht chronischen Stress auslöst, weil ganz unterschiedliche innere Muster hier in der Dynamik miteinander in Resonanz gehen. Also vielleicht auch mal hier ein Beispiel so. Vielleicht ist deine Chefin fachlich super stark, aber emotional und kommunikativ ja eher zurückhaltend, sagen wir mal. Und die gibt dir dann vielleicht ganz wenig Feedback und die wirkt auch total distanziert oder vielleicht manchmal sogar desinteressiert. Und du selber fühlst dich dadurch total unsicher, unbedeutend, vielleicht sogar irgendwie wertlos, dass du das Gefühl hast, du wirst hier gar nicht richtig gesehen. Und wenn du eben früher selber in Beziehungen, sei es jetzt privat oder beruflich, mal die Erfahrung gemacht hast, dass du dich ganz besonders anstrengen musst, um die Aufmerksamkeit oder Zuwendung zu bekommen von anderen Menschen, dann kann so ein Führungstyp, so eine Chefin natürlich alte Wunden aktivieren. Also objektiv wirkt es vielleicht ganz neutral und es ist dann einfach ihr spezieller Stil, aber für dich fühlt es sich an wie Ablehnung. Und das meine ich mit: Diese Beziehung ist reziprok, die ist gegenseitig. Die andere Person bringt was mit, du bringst was mit. Und das kann aber natürlich dazu führen, dass beide auch in so ein kompensatorisches Muster gehen. Also du selber versuchst dann vielleicht jetzt in dem Beispiel, dich noch mehr reinzuknien, Fehler zu vermeiden, in der Hoffnung, dass du endlich gesehen wirst und dass das einfach mal auch wirklich benannt wird, was du da alles tust und leistest. Und das Problem daran ist natürlich, dass dieses Muster über kurz oder lang höchstwahrscheinlich zu Erschöpfung führt und das vermeintlich schwierige Verhalten der Chefin, nämlich dass sie so distanziert ist, dass sie sehr zurückhaltend ist, obwohl sie fachlich stark ist, trotzdem unverändert bleibt. Und diese Dynamik zementiert sich dann irgendwann über die Zeit immer weiter. Also schwierig heißt einfach auch oft, dass es ein Spiegel für unsere eigenen Triggerpunkte ist. Nicht ausschließlich, aber unsere Biografie, unsere inneren Arbeitsmodelle, unsere Beziehungsmodelle, unsere ungelösten Themen spiegeln sich da auch oft drin wieder. Es gibt aber natürlich auch objektiv problematisches Verhalten. Also Mobbing, Diskriminierung etc. will ich überhaupt nicht kleinreden. Und aus solchen Mustern auszusteigen, ist da natürlich absolut wichtig und richtig. Aber eben auch in dieser Dynamik mit schwierigen Chefs ist es einfach sehr hilfreich, dass man auch die eigene Geschichte, die eigenen Motive auch kennt. So, apropos jetzt objektiv problematisch. Woran erkenne ich denn jetzt eigentlich, dass es sich nicht nur um so nebensächliche Reibereien handelt, sondern es wirklich ein langfristig ungesundes und vielleicht sogar toxisches Muster ist, wo es Warnzeichen gibt, die ich vielleicht ernst nehmen sollte, wo ich sagen sollte, vielleicht ist es doch gut, hier irgendwann auszusteigen. Auch zum Thema Ausstieg sage ich später nochmal was übrigens. Es gibt ganz bestimmte Warnzeichen, die man auf jeden Fall anschauen sollte und auch ernst nehmen sollte. Und dafür habe ich mal so drei Fragen mitgebracht, die du für dich selber mal beantworten kannst. Erste Frage. Fühlst du dich regelmäßig angespannt, klein, dumm oder unbedeutend bei oder nach Begegnungen mit deiner Führungskraft? Und vielleicht meidest du die Person deshalb sogar. Das ist dann so eine Konsequenz, die daraus entsteht, dass du versuchst, möglichst wenig Kontaktpunkte mit der Führungskraft zu haben. Zweite Frage. Wird konstruktives Feedback, was du oder auch andere vielleicht an die Führungskraft geben, systematisch ignoriert? Wird es abgewertet oder vielleicht sogar gegen dich verwendet? Achtung, gibt auch Dynamiken, in denen einfach gar kein Feedback erfolgt, wäre auch ein Signal. Also wenn da überhaupt gar keine Feedbackschleifen sind, wenn man das Gefühl hat, aus Angst kann man einfach gar nichts sagen. Das ist auch ein Warnsignal. Dritte Frage, ob du das Gefühl hast, dass du dich sehr verstellen musst, dass du dich sehr anstrengen musst, dich vielleicht auch ständig selber regulieren oder anpassen musst, um nicht negativ aufzufallen. Und Damit meine ich nicht sozusagen die reguläre Rolle deines Arbeits-Ichs, wo du vielleicht sagst, okay, ganz bestimmte Teile meiner Persönlichkeit gehören einfach hier nicht so an die Arbeit, sondern ich meine so, dass du das Gefühl hast, durch dein Verhalten musst du negative Konsequenzen vorbeugen, zum Beispiel eben plötzliche Wutausbrüche. Wenn du jetzt eine Sache sagst, dann könnte hier alles explodieren und dass du das immer wieder wiederholt erlebst, dann wäre das auch ein Warnsignal. Es gibt noch eine kleine Bonusfrage dazu. Wenn es vielleicht auch andere Menschen gibt, die das Verhalten von dem Chef, der Chefin problematisch empfinden, dann kann das auch auf jeden Fall ein Warnsignal sein, ne? Wenn man dann einfach sieht, dieses Muster, diese Dynamik, die spiegelt sich nicht nur in eurer Zweierbeziehung wieder, sondern eben auch mit anderen Personen und Teammitgliedern. So, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe mehrere dieser Fragen mit Ja beantwortet, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, dass du es mit einem sehr ungesunden Machtverhältnis zu tun hast. Wenn dich das jetzt sehr interessiert und du dich da sehr drin wiederfindest, kannst du dir gerne auch nochmal die Folge zu toxischen Kollegen anhören oder auch die Folge zu Mobbing, falls du das Gefühl hast, hey, hier findet eine systematische Ausgrenzung statt. Das verlinke ich auch gerne nochmal in den Shownotes. Jetzt haben wir ja bei schwierigen Chefs das Problem, dass wir ihnen im Zweifel jeden Tag begegnen und dass wir irgendwie in einem Arbeitsverhältnis stecken, wo wir gucken müssen, wie können wir uns jetzt klar abgrenzen, dass selbst wenn ich sage, hey, ich möchte vielleicht sogar diesen Arbeitsplatz verlassen, bin ich ja jetzt erstmal noch eine Weile hier und da möchte ich mich gerne klar abgrenzen oder vielleicht sage ich auch, ich plane auch weiter hier zu sein und dafür brauche ich einfach Strategien. Das heißt, bevor ich jetzt gleich zu den vier Typen übergehe, möchte ich nochmal so ein paar Strategien gerne teilen, die einfach helfen können, damit du im Alltag noch gezielter, noch besser, noch klarer mit dieser Situation umgehen kannst, um dich zu schützen am Ende, ne, und auch deine emotionale Stabilität zu schützen. Also der erste ganz wichtige Punkt, und ich sage das gerne zweimal, vielleicht auch dreimal, du wirst diese Person nicht ändern können. Ich sage es nochmal, du wirst diese Person nicht ändern können. Und das ist oft so ein versteckter Wunsch, dass man denkt, ah, die andere Person müsste eigentlich mal. Und oft ist es aber so bei so sehr unflexiblen Führungskräften und sehr festgefahrenen Mustern, dass man sich so wünscht, weil man selber erkennt, was da los ist, dass die andere Person sich ändert, aber das wird nicht passieren. Das heißt, wir brauchen andere Strategien. Was können wir da machen? Ein sehr gutes Modell dafür, was ich echt gerne anwende, ist die sogenannte Transaktionsanalyse nach Eric Byrne. Ihr könnt euch das so ein bisschen bildlich vorstellen als sein links und rechts drei Kreise untereinander angeordnet, so ein bisschen wie so eine Ampel. Und ich erkläre auch gleich, warum das wichtig ist. Ganz oben, der oberste Kreis links und rechts von dieser Ampel, das ist das kritische Eltern-Ich. Ne? Also das, was vielleicht sehr in so einem sehr scharfen Ton mit uns spricht und sehr kritisch ist. In der Mitte dieser drei Kreise, da ist das Erwachsenen-Ich. Und unten, ganz unten, der unterste Kreis, das ist das Kind-Ich. Und das Drama, was sich oft abspielt in so ungünstigen Dynamiken, ist zum Beispiel, dass der Chef ins kritische Eltern-Ich geht. Der ist belehrend, der ist strafend, der ist hart, der ist laut. Und viele Chefs kommunizieren auch ohne das zu merken aus diesem kritischen Eltern-Ich. Warum ist das noch nicht fertig? Nur so ein Beispiel. Und dann ist deine Falle, in die du dann oft tappst, also wenn du jetzt mal dir das wieder bildlich vorstellst, links ist der Chef im Eltern-Ich, ganz oben in der obersten Kreis, dann rutschst du automatisch auf der rechten Seite in den drei Kreisen unten in das angepasste Kind-Ich. Rechtfertigung vielleicht, ja, ich mache ja schon, oder vielleicht auch Trotz, ne? Gibt's auch als Reaktion. Ne, du schämst dich vielleicht auch dafür oder du rechtfertigst dich dafür oder du lehnst irgendwas ganz vehement ab und machst so ein bisschen Protest. Ne? Und da entsteht ein Machtgefälle. Ihr könnt euch das richtig bildlich vorstellen, wenn ihr jetzt von links ganz oben, dem kritischen Eltern-Ich, nach rechts ganz unten, dem Kind-Ich als Reaktion eine Linie zieht, da ist ein Machtgefälle. Und das Ziel, was wir haben, ist, dass wir in der Kommunikation, im Kontakt immer zurückgehen in dieses mittlere Erwachsenen-Ich, in die sachlich beobachtende Position, in die klare Kommunikation auf Augenhöhe. Zum Beispiel, ich verstehe, dass das Thema jetzt eilig ist. Ich kann dir bis morgen früh ein Update schicken. kein Rechtfertigen, kein Unterwerfen. Und da gehen wir weder in eine Kindreaktion, in angepasstes Kindreaktion, noch gehen wir selber in eine kritische Eltern-Ich-Reaktion. Wir müssen immer versuchen, wieder in dieses Erwachsene-Ich, in die Mitte zurückzukehren. Und du kannst dir also Gespräche und Dynamiken mit dieser Person einfach vorstellen wie so ein Tennismatch links und rechts. Ne? Also wenn der Ball vom Vorwurf in hohem Bogen rübergespielt wird, dann musst du ihn nicht als Smash-Reaktion zurückgeben, sondern du musst ihn einfach stoppen und flach zurückrollen. Das ist sozusagen der Transfer in diese Eltern-Ich, in die Erwachsenen-Ich-Position. Und das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder gucken, auf welcher Ebene kommunizieren wir hier gerade. Und es braucht natürlich auch ein bisschen Anstrengung, da klar und sachlich in das Erwachsenen-Ich zurückzugehen, in die beobachtende Position und dann eine klare Angabe zu machen. Aber das hilft oft sehr, um Situationen zu entschärfen. Ne? Ball stoppen, flach zurückrollen. Du musst ihn nicht hart zurückspielen. Mein zweiter Punkt oder die zweite Hilfestellung ist natürlich, und das schließt es auch gut an den Anfang an, die Selbstreflexion. Nochmal genau zu gucken, was genau macht mich eigentlich so wütend, so traurig, so hilflos? Woher kenne ich dieses Gefühl? Kenne ich das vielleicht auch, weil vielleicht ein Elternteil von mir immer so mit mir gesprochen hat und ich einfach da eine kurze Hutschnur habe? Reagiere ich da wirklich auf meinen Chef oder reagiere ich vielleicht sogar auf eine alte Wunde, die da immer wieder angepiekst wird? Finde ich sehr hilfreich. Ich hatte am Anfang schon so ein bisschen was zur Selbstreflexion erzählt und auch den eigenen Dynamiken dahinter. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, hey, warum triggert mich genau dieses Verhalten? Weil meistens ist ein Verhalten, was einen triggert, auch gleichzeitig das, was man sich selbst am meisten verbietet. Wenn jemand total cholerisch und ausladend ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es eine Eigenschaft ist, die du dir selbst niemals erlauben würdest, weil du selbst vom Charakter der Persönlichkeit ganz anders gepolt bist. Dritte Methode, und das funktioniert einfach immer, bin großer Fan davon, Timeout. Ne? Nicht sofort reagieren. Nimm dir eine mentale Pause. Schon allein durch Sätze wie, ich will ganz kurz über deine Rückmeldung nachdenken, ich melde mich nach der Mittagspause zurück. Das schafft immer wieder Raum, um Wut, um Hitzigkeit rauszunehmen, um Selbstregulation reinzuholen. Ne? Und das verhindert dementsprechend auch so emotionale Kurzschlussreaktionen. Und das kann man auch, und das sage ich hier auch immer wieder, weil ich total gut auch so mikromäßig machen. Ne? Also selbst wenn man im Meeting sitzt und das Gefühl, ich muss jetzt sofort antworten, mal ganz kurz sagen, oh, kann ich mal ganz kurz das Fenster öffnen? Auch das alleine verschafft euch schon Zeit. Das ist so ein bisschen emotionaler Brandschutz quasi. Genau. Und dennoch eine vierte Strategie und die mag ich tatsächlich sehr gerne und das ist das sogenannte Managing Up. Es klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen kontraintuitiv, nämlich dass du deine Führungskraft mitführst selber, gar nicht manipulativ, sondern wirklich bewusst. Also wenn du zum Beispiel weißt, dass dein Chef immer wieder auf Unsicherheiten gereizt reagiert, dann weißt du, alles klar, wenn wir vielleicht verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten besprechen, dann präsentierst du damit schon Optionen mit ganz klaren Handlungsempfehlungen, 2, 3 Stück und eben vielleicht nicht noch offene Fragen, die dann diese Person, der Chef, die Chefin noch beantworten muss, weil das eben Unsicherheiten triggert. Ne? Du schaffst also so ein bisschen Struktur und du entlastest euch beide dadurch. Es ist natürlich ein Stück weit antizipatorisch, also man muss schon gucken und aufpassen, dass es jetzt nicht nur noch, ich will das ihm ihr Recht machen, damit möglichst kein Unheil geschieht und möglichst kein Wutausbruch kommt oder so, oder wir nicht alle in der Luft hängen, also in diesen Dauermodus sollen wir auch nicht kommen. Aber bei einzelnen Aspekten, ne, wenn es wirklich darum geht, wir müssen jetzt hier eine Entscheidung treffen, damit das ganze Team endlich weiterarbeiten kann, dann kann das strategisch tatsächlich klug sein. Ne? Dosiert eingesetzt. Nicht dauerhaft, weil dann landen wir ja wieder sozusagen in einer Verhaltensanpassung, die wir immer wieder fahren, damit etwas anderes eben nicht passiert. Und das ist ein kompensatorisches Muster und das wollen wir nicht, dass das immer und immer wieder die ganze Zeit gemacht werden muss, nur um den Chef oder die Chefin irgendwie mitzuregulieren. Und es gibt noch eine sehr unterschätzte Methode, die ich selber auch schon so oft gemacht habe, wie man das System zum eigenen Vorteil nutzen kann. Das erzähle ich aber gleich in einem Beispiel. Und das ist nämlich eine super Überleitung zu den vier Typen, die ich heute mitgebracht habe. Den Micromanager, den Ghost, der nie erreichbar ist, den Choleriker und den inkompetenten Chef. Und ich erzähle es euch jetzt direkt mal anhand von einem Beispiel. Also Micromanager, der Kontrollfreak, der immer alles doppelt und dreifach sehen muss, der immer mit im CC sein muss, der wo einfach überall informiert sein muss, ohne dass man selber Entscheidungen treffen kann. So. Beispiel vielleicht, ne, du kriegst irgendwie eine Aufgabe und 2 Stunden später fragt er schon, wie weit bist du? Wo sind die Ergebnisse? Ne? Ist natürlich schwierig, weil das oft so auf der Basis von Misstrauen eigentlich fußt, die Zusammenarbeit. Und es lähmt natürlich auch die Eigenverantwortung, mal selber in die Entscheidungen zu gehen, mal selber Verantwortung zu übernehmen für etwas, wie etwas läuft. Und eine sehr hilfreiche Strategie dahinter ist zum einen, dass man klare Reporting-Zeiten vereinbart. Also zum Beispiel, ich schicke dir immer montags und immer donnerstags ein Update und eine Verlässlichkeit schafft, ne, weil das ist ja für diese Menschen extrem wichtig. Ne, du schaffst also Vertrauen durch eine gewisse Struktur und kriegst eben dadurch Freiheiten zwischendrin. Und eben, du kannst dieses System zu deinem eigenen Vorteil nutzen. Das habe ich gerade schon angekündigt. Das ist eine Methode, die ich wirklich sehr mag. Wenn dein Chef, deine Chefin jedes einzelne Komma umdreht und dann ist der am Ende natürlich auch immer die Person, die die Verantwortung für das Ergebnis trägt. Ne? Und was das im Umkehrschluss bedeutet, ist, dass du diese Person eigentlich als ein kostenloses High-End-Qualitätsmanagement nutzen kannst und diese Person sogar manchmal deine Arbeit übernimmt. Ich meine damit jetzt gar nicht das auszunutzen, aber es gab zum Beispiel mal eine Person in meiner beruflichen Laufbahn, die hat mir wirklich immer alle meine Dokumente, die ich ihr geschickt habe, mit allen möglichen Tausenden von Korrekturen zurückgeschickt. Also wirklich die Kommentarleiste war einfach rappelvoll. Und am Anfang hat mich das krass gestresst, ne, weil ich immer dachte, oh shit, jetzt alles hier total Kraut und Rüben. Und irgendwann habe ich einfach gedacht, cool, die macht einfach meine Arbeit, die Person. Ich habe einfach alles markiert, gesagt, alle Änderungen annehmen, klick, fertig. Und mein Dokument war fertig. Also ich habe quasi dieses Micromanagement, was da passiert ist, auch ein Stück weit zu meinem Vorteil eingesetzt und gesagt, okay, ich lege natürlich was vor und ich finde, das ist eine sehr gute Qualität, aber wenn du sagst, das muss noch besser sein, dann bitte nehme ich das gerne an, ich schaue mir das an, ich nehme das als ein Feedback mit und dann nutze ich quasi diese Arbeit einfach auch, damit ich mir die Arbeit spare. Ne? Es kann aber tatsächlich auch sein, und auch das mal so on a positive note, dass diese Detailverliebtheit und das Micromanagement wirklich auch von vornherein sehr viel Klarheit über Erwartungen schafft. Das muss man auch nochmal sehen, dass das manchmal auch wirklich ein Vorteil sein kann, dass das Micromanagement einfach sehr viel klare Strukturen und Vorgaben am Ende mit sich bringt und das auch hilfreich sein kann zur Orientierung. Es ist tatsächlich auch wirklich ein Trainingsbootcamp für Struktur. Also ein Micromanager, der zwingt dich dazu, so präzise und so strukturiert zu arbeiten, dass du einfach zum Organisationsprofi wirst. Und diese Fähigkeit, komplexe Prozesse zum Beispiel gut zu dokumentieren oder sehr sauber zu arbeiten, das macht dich irgendwo auch fit für vielleicht die nächste Karrierestufe oder da, wo du irgendwann tatsächlich Verantwortung bekommst, ohne mehr die Kontrolle von oben zu haben, weil du einfach weißt, ich weiß wirklich, wie man es macht und ich brauche dieses Feedback irgendwann nicht mehr. Das ist auch tatsächlich, kann eine gute Seite haben. Gehen wir mal zu Typ 2 über, nämlich dem Ghost. Die Person, die nie erreichbar ist, keine Entscheidung fällt, dadurch vielleicht sich auch ewig irgendwelche Prozesse verzögern und du dich total alleine fühlst und du einfach das Gefühl hast, boah, das lässt mich so im Nebel stehen und irgendwie komme ich überhaupt nicht weiter und ich kann zwar so ein bisschen arbeiten, aber die eigentliche Entscheidung, die ich brauche, die bekomme ich nicht. Die Strategie, die du da fahren solltest, ist, dass du selber die nächsten Schritte planst, die präsentierst und mit einer Deadline versiehst. Also zum Beispiel, wenn ich bis Mittwoch nichts von dir gehört habe, dann gehe ich davon aus, dass das okay ist und ich wähle diese Option A, die ich dir hier gerade nochmal verschriftlicht und präsentiert habe. Und dadurch schaffst du einfach eine andere Verbindlichkeit. Auch hier möchte ich gerne nochmal die Vorteile beleuchten, die dieser Führungstypus mit sich bringen kann. Weil wir das unter diesem Dachthema schwierige Chefs eben auch oft vergessen, was das wirklich Positives mit sich bringen kann. Nämlich, es ist für dich einfach ein richtig gutes Qualifikationstraining. Die Abwesenheit von deinem Chef, von deiner Chefin ist eigentlich ein Beförderungstraining, weil du fängst an, selber Entscheidungen zu treffen, die vielleicht eigentlich über den Verantwortungen von deiner Rolle liegen. Und du musst ja auch sehen, dass später in deinem Lebenslauf oder deinem Zeugnis vielleicht nicht steht, ich habe gewartet, bis der Chef endlich antwortet, sondern du hast da stehen, ich habe eigenständig Projekte im Wert von Summe X steuern können. Ne? Und das ist natürlich ein ganz großen Vorteil. Und du bekommst übrigens auch viel mehr Sichtbarkeit in deinem eigenen Netzwerk. Wenn deine Chefin, dein Chef nie da ist und immer abwesend ist, dann kommen oft die relevanten Stakeholder direkt zu dir. Das heißt, du baust dir natürlich auch ein Netzwerk zu anderen vielleicht Führungskräften oder relevanten Personen auf, ohne dass deine Chefin, dein Chef da so ein Gatekeeper sozusagen ist und dazwischen steht. Ne? Also du bekommst mehr Gesicht eigentlich, wenn man so will. Finde ich auch einen Vorteil und den muss man auch mal sehen. Der nächste Typ, Typ 3, ist der Choleriker. Haben wir, glaube ich, alles schon mal erlebt. Also eine Person, die einfach ständig plötzliche emotionale Ausbrüche hat, die viel Druck macht, die vielleicht auch einschüchtert und diese Einschüchterung wiederum eben zu viel Angst führt und natürlich auch in der Folge dazu, dass man überhaupt keine gute Fehlerkultur hat, ne? Wenn man die ganze Zeit so auf Eierschalen läuft und einfach nur hofft, dass der nächste Wutausbruch nicht einen selber trifft. So, was ist die Strategie, die wir da fahren sollten? Du versuchst erstmal immer ruhig zu bleiben, ne? Kein Öl ins Feuer gießen. Und ich habe vorhin ja schon den Timeout genannt, ne? Also wirklich sich immer wieder Zeit zu verschaffen, gerade wenn solche Wutausbrüche kommen und immer wieder zu betonen, auch vielleicht im erwachsenen Ich, aus der Transaktionsanalyse haben wir ja auch gerade gehört, hey, ich merke gerade, dass sich die Situation hier gerade hochkocht und ich würde gerne eine Entscheidung treffen, die für alle möglichst zielführend ist und das würde ich gerne im ruhigen Moment nochmal besprechen. Ist es in Ordnung am Donnerstag um 10? Also ganz viel Hitzigkeit rausnehmen. Und auch hier nochmal der Blick auf die Vorteile. Das, was du bekommst bei cholerischen Chefs, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwierig ist, das so zu sehen, ist, dass du absolute Klarheit kriegst. Bei einem Choleriker gibt es kein Rätselraten und es gibt auch kein passiv-aggressives Versteckspiel. Du weißt immer genau, wo die Probleme liegen. Auch wenn natürlich die Tonlage daneben ist und das Verhalten nicht in Ordnung ist. Aber du kriegst eine oft sehr ungefilterte Rückmeldung. Und wenn man es schafft, die emotional von sich zu trennen, dann ist das oft, kann es wirklich ein sehr wertvolles Feedback sein, weil du kriegst eben nicht so ein Larifari-Feedback, bei dem du nicht weißt, was eigentlich gemeint ist, sondern du weißt es einfach wirklich sofort ganz klar, was Sache ist. Kann auch schwierig sein, das so zu sehen, das weiß ich auch, gerade wenn es emotional und kommunikativ sehr ausladend wird, aber ist vielleicht auch nochmal eine hilfreiche andere Sichtweise darauf. Und es schärft natürlich auch total deine Skills zur Deeskalation. Ne? Also wenn du lernst, einen wütenden, aufgebrachten Vorgesetzten immer wieder ruhig und sachlich auf dem Erwachsenen-Ich zu spiegeln, dann entwickelst du wirklich eine sehr hohe emotionale Intelligenz und eine hohe Schlagfertigkeit auch. Und diese Fähigkeit macht dich natürlich für die Zukunft in Krisensituationen oder bei vielleicht auch harten Verhandlungen oder auch mit Kunden wirklich zu einem ganz festen Fels in der Brandung. Und das kann echt ein Skill sein, der sehr gebraucht wird und den trainierst du da auf jeden Fall ganz fleißig. Ja, und der letzte Typ, Typ 4, der inkompetente Chef, hat mir tatsächlich auch eine Person geschrieben, ja, mein Chef hat wirklich fachlich einfach gar keine Ahnung, der verkauft meine Ideen als seine und trifft immer technisch die falschen Entscheidungen und es hat total weitreichende Folgen. Und es ist natürlich schwierig, ne, weil du einerseits fachlichen Input gibst und gleichzeitig aber versuchen musst, die Kollateralschäden seiner Entscheidungen irgendwie zu begrenzen. Und übrigens ist es auch oft so, dass Inkompetenz und narzisstische Züge auch sehr oft zusammenkommen, sodass sie oft sehr, ja, Feedback sehr stark an ihn abperlt, sagen wir mal so. So, jetzt haben wir da aber zwei Strategien, die wir fahren können. Erstens, du kannst auf jeden Fall ganz viel Fragen stellen, um zu versuchen, ihn selber darauf zu bringen, anders zu entscheiden, ohne dass er jetzt sein Ego verletzt wird. Also nicht so direktiv zu sagen, das ist Bullshit. Ich empfehle fachlich auf jeden Fall, das so und so zu machen, ne, weil das kann eine Kränkung natürlich auslösen, sondern dass du vielleicht nochmal reflektierend fragst, hey, wie passt denn dieser Weg, wenn wir uns so entscheiden, zu unserem Ziel XY? Ne? Und da vielleicht nochmal mehr versuchen, auch so, wir nennen das in der Therapie hier oft geleitetes Entdecken, zu versuchen, dass die Person durch deine Leitfragen selbst dahin kommt, zu entdecken, dass eine bestimmte Entscheidung vielleicht vorteilhafter ist als eine andere. Und es gibt aber natürlich auch die andere Strategie, dass du dich sehr deutlich positionierst und sehr klar sagst, wenn du etwas für eine schlechte Idee hältst. Wie gesagt, bei narzisstischen Persönlichkeitszügen kann das auch schnell in eine Kränkung münden. Aber man muss auch sagen, wenn dieser Narzissmus nicht so stark vorhanden ist, dann schätzen Führungskräfte das oft sehr. Auch wenn ihr mal überlegt, wann ihr das letzte Mal eine richtig klare Aussage bekommen habt, zum Beispiel von einer Kollegin oder einem Kollegen, das ist oft etwas, da haben wir total Angst vor, aber unser Gegenüber schätzt das eigentlich enorm, weil man einfach Klarheit bekommt und man weiß ganz genau, wofür steht diese Person, und es fühlt sich auch oft sehr authentisch an, auch wenn man das selber macht. Also das kann ich euch auch nochmal an die Hand geben, wenn ihr nicht so stark narzisstische Züge bei dieser Person seht, dann ist diese deutliche Positionierung oft mit einer sehr klaren, direktiven Ansage auch wirklich ein Vorteil und wird sehr geschätzt. Auch hier wieder nochmal ganz kurz der Exkurs in die Vorteile von diesem Führungsverhalten, wenn jemand sehr inkompetent ist. Ne, am Ende heißt das immer noch, er oder sie trägt halt die letzte Verantwortung. Und auch wenn das manchmal sehr frustrierend sein kann, dann und dein Chef halt wirklich wenig inhaltliche Ahnung hat, ist er ja trotzdem immer noch massiv auf deine fachliche Expertise angewiesen. Das heißt, es gibt dir auch eine sehr große informelle Macht, gerade dann, wenn Interaktionen mit anderen Stakeholdern und anderen Entscheidern dazukommen. Ist die Person immer auf dich angewiesen? Das kann natürlich auch für deinen Karriereweg potenziell sehr vorteilhaft sein. Anderer Vorteil noch, es gibt wahrscheinlich relativ niedrige Erwartungshürden und gleichzeitig kannst du sehr stark glänzen. Also für jemanden, der einfach die Materie nicht checkt, der vom Fach keine Ahnung hat, dann für den kann eine ganz solide, normale Arbeit oft schon wow wirken. Also was für dich vielleicht Standard ist und so Business as usual, wirkt für diese Person eventuell total genial. Und das stärkt natürlich am Ende auch deine Verhandlungsposition für Gehalt, für Freiheiten, für irgendwelche Boni, was auch immer. Also das musst du auch noch mal sehen. Wenn du fachlich besonders stark bist, dann kann dich das tatsächlich perspektivisch auch in eine sehr vorteilhafte Situation bringen. Mir ist jetzt total bewusst, dass all diese Typen und auch die Strategien, die ich vorgestellt habe, nicht immer das ist, was jetzt total ideal ist oder was sich total stimmig anfühlt. Aber was ja für alle wirklich klar ist, ist, dass man irgendwas anders machen muss, um halbwegs bei Sinn in den Situationen mit schwierigen Chefs zu bleiben. Und manchmal hilft es da ja schon mal so ein bisschen zu experimentieren, ein bisschen die eigene Haltung zu verändern und dadurch vielleicht eine andere Gelassenheit zu entwickeln, einfach mal eine Schraube anders drehen. Und da möchte ich euch wirklich nochmal ermutigen, einfach mal auszuprobieren. Und auch wenn das nicht sofort zu Erfolg führt, geht es einfach darum, mal das Ganze ein bisschen aufzuweichen und zu flexibilisieren und mal zu gucken, okay, wie läuft eine andere Strategie? Ich probiere es einfach mal aus, mit einer gewissen Neugierde dahinter. Jetzt kann es natürlich trotzdem sein, dass immer wieder verletzende Situationen entstehen. Zum Beispiel eben wegen verletzenden Aussagen, wegen problematischem Verhalten etc. Habe ich auch eine Zuschrift bekommen und da hat eine Hörerin mir geschrieben, dass es eine sehr abwertende Aussage gab vom Chef gegenüber einer Person. Also halt mal den Ball flach, du hast ja versagt. Sehr herablassend, sehr spöttisch, auch irgendwie unfair und das trägt man dann vielleicht noch wochenlang oder sogar jahrelang mit sich rum. Und da ist natürlich die Frage, okay, wie schafft man es, darüber so ein bisschen, da ein bisschen Distanz zu bekommen, ne? Und so eine Egaleinstellung zu bekommen. Und erstmal ist es, glaube ich, gut zu erkennen, dass diese Wunden und die Verletzungen entstehen, weil wir ja im Beruf halt nicht nur arbeiten. Das ist auch ein Teil unserer Identität und wir wollen auch gesehen werden mit unserem Beitrag da. Und klar, wenn wir da verletzt werden, dann trifft das eben nicht nur unsere Rolle oder unsere Fachlichkeit, sondern oft irgendwo auch unser Selbstbild. Und was da hilft, ist einerseits das zu benennen, also auch im besten Fall der Person gegenüber zu sagen, diese Aussage hat mich echt verletzt, ne? Es stellt meine Arbeitsleistung und auch meine Anstrengung hier in Frage. Und dann auch nochmal zu überprüfen, was ist der Anteil in einem selbst, der da so getroffen wurde, ne? Weil es vielleicht eine eigene Überzeugung oder eine ganz tiefe Angst anspricht, die Angst tatsächlich zu versagen, ne? Und oh nein, jetzt denkt diese Person genau das über mich. Das ist dann also oft ein Selbstwertthema. Und da ist es gut, das mal zu reflektieren. Was ist das eigentlich, was das da so annagt bei mir innerlich? Und vielleicht auch nochmal zu gucken, hey, was sagt denn diese Aussage vielleicht auch nicht über mich aus? Also zum Beispiel ist das ja keine objektive Aussage über die tatsächliche Kompetenz, sondern oft eine situative, Ausrufezeichen, situative Abwertung in irgendeinem Moment, der irgendwie durch Frust, Überforderung, Impulsivität, was auch immer ausgelöst wurde. Und das stellt deine Qualifikation, deine Erfahrung, deinen Beitrag dadurch eigentlich nicht in Frage. Und auch diese Seite nochmal zu sehen, dass es hochsituativ ist. Es kann trotzdem sein, dass es wiederholt zu Verletzungen kommt, dass wiederholt die Situation so angespannt ist, dass man so Bauchschmerzen hat, zur Arbeit zu gehen, dass man merkt, okay, ich muss hier irgendwie einen Schlussstrich ziehen und ich muss irgendwie einen Job wechseln. Auch da nochmal ein ganz paar kurze Anzeichen, an denen du dich da orientieren kannst. Und falls du das erlebst, dann solltest du es auf jeden Fall ernst nehmen. Du spürst zum einen chronischen Stress. Also nicht durch die Arbeit per se, weil der Workload jetzt hoch ist, sondern wegen der Interaktionen bei der Arbeit, wegen der Beziehungsmuster bei der Arbeit, ne, weil du immer wieder Herzflattern bekommst, wenn du mit bestimmten Personen zu tun hast. Du fängst an, dass du dich selber in Frage stellst. Ne? Vielleicht bin ich wirklich nicht genug, vielleicht bin ich wirklich unfähig. Ne? Du verlierst das Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten, in deine Intuition und deine Wahrnehmung. Dann, du fühlst dich innerlich abgestumpft, leer. Ne? Auch das kann ein Zeichen von so emotionaler Entfremdung sein, dass es einfach eine Bewältigungsstrategie ist. Und natürlich, du hast körperliche Symptome, also Schlafstörungen, Verspannungen, Magenprobleme, bist vielleicht häufiger krank. Auch das können Anzeichen sein, dass du vielleicht nach einem anderen Job Ausschau halten solltest. Ne? Das ist ganz wichtig, ist kein Zeichen von Schwäche zu gehen, überhaupt nicht. Ist eine absolut legitime Entscheidung, wenn man mit schwierigen Chefs zu tun hat. Ne? Nicht jeder schwierige Chef ist ein Kündigungsgrund, aber es gibt diese klaren Anzeichen, die man auf jeden Fall beachten sollte. Ja? Und beachte wirklich immer bei all dem, was ich heute erzählt habe, du bist niemals selbst schuld daran, wenn dein Chef seine Themen an dir auslebt. Ne? Du bist auch ein Mensch mit Bedürfnissen, mit wertvollen Kompetenzen, mit dem Recht auf einen respektvollen Umgang mit dir. Und du musst nicht alles hinnehmen und aushalten, sondern Verantwortung bedeutet eben manchmal auch, klar zu erkennen, was dich langfristig stärkt. Und dann eben auch eine entsprechende Entscheidung zu treffen. Wenn ihr diese Themen nochmal vertiefen möchtet, ich verlinke euch auf jeden Fall nochmal die Folgen zu toxischen Kollegen, zu Mobbing und zu Minusmenschen. Da bekommt ihr auch nochmal mehr Insights über diese Dynamiken und was man tun kann, wenn man mit schwierigen Personen zu tun hat. Ask me anything. Ja, die heutige Frage kommt von einer Hörerin und ich kann die Frage aus eigener Erfahrung sehr, sehr gut nachvollziehen, nämlich, dass es sehr schmerzt, wenn Freundschaften zu Ende gehen und manchmal ist das ja so ganz schleichend, ne? Es kann vielleicht auch durch lokale Veränderungen sein, weil jemand umgezogen ist oder weil man sich auseinanderlebt oder vielleicht auch durch Konflikte. Und ich selber bin ein ganz großer Fan von dem Gedanken von Lebensabschnittsgefährten. Und nochmal zu sehen, hey, nicht jede Beziehung, die wir im Leben führen, ist für ein ganzes Leben gemacht. Und manche haben ihre Rolle in unserem Leben eben nur für eine ganz bestimmte Zeit, für einen Lebensabschnitt. Und diese Lebensabschnittsgefährten, denen kann man dann dankbar sein für diesen speziellen Abschnitt. Und darf dann irgendwann auch loslassen. Ich finde das irgendwie tröstlich, weil ich auch schon solche Situationen hatte, dass ich so ja, Freundschaften hinterhergetrauert habe, die einfach nicht mehr so aktuell sind. Aber ich dann auch immer gemerkt habe, Mensch, ich trauere auch oft dem Lebensabschnitt dahinter hinterher. Und da kann man einfach nur sagen, hey, ich bin richtig dankbar für die Zeit, die wir hatten, die schönen Momente, die Verbindung, die Intensität, die Erlebnisse. Und jetzt ist ein anderer Lebensabschnitt und das ist auch okay. Und auch hier gibt es wiederum andere Freundschaften. Also diesen Schmerz vielleicht mal zu würdigen, weil auch Freundschaftsverluste sind echte Verluste. Diese Trauer darüber, die darf da sein, die kommt vielleicht auch in Wellen und vielleicht auch manchmal hilft ein klärendes Gespräch. Aber irgendwann muss man, glaube ich, innerlich für sich loslassen können. Und da finde ich diesen Gedanken von Lebensabschnittsgefährten sehr tröstlich. Wundertüte. Ja, heute in meiner Wundertüte ist ein Tool, was mir total hängen geblieben ist, was man machen kann, wenn man nachts wach liegt und grübelt. Und ich kannte dieses Tool noch nicht. Ich habe es gehört im Lifestyle of Longevity Podcast schon vor einer Weile und ich wollte es euch unbedingt mitgeben, weil ich es so cool fand und es selber probiert habe und ein großer Fan bin. Und zwar die sogenannte ABC-Methode. Also die kann man machen, wenn man nachts wach liegt. Und zwar ist es so, dass du, wenn du da liegst, dir eine schöne Erinnerung raussuchst, also zum Beispiel vom letzten Urlaub oder dem letzten Wochenende oder so, und dann Schritt für Schritt das Alphabet durchgehst, deswegen auch ABC. Also zum Beispiel, was haben wir denn da Schönes gemacht, was irgendwie mit A anfängt? Wir waren alle zusammen. Oder dann als nächstes mit B. Wir haben Beach Days gemacht. Okay, ist jetzt Englisch, aber ne, ihr versteht das Prinzip. ABC kann es auch irgendwo mitten im Alphabet anfangen, hilft auch. Und das ist irgendwie total schön, weil man Grübelgedanken sind ja meistens eher stressige oder negative Gedanken. Ne? Man irgendwie kaut so ewig auf einer Sache rum. Und mit dieser Methode überschreibt man das automatisch mit positiven und schönen Gedanken. Ne? Und das hilft total, um dann irgendwie langsam wieder so wegzudämmern und in den Schlaf zu finden. Diese Folge generell von dem Podcast ging auch über Schlaf. Das kann ich auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Also fand ich wirklich phänomenal cool und wollte ich euch unbedingt mitgeben. Probiert das sehr gerne mal aus. Wenn du etwas Praktisches aus dieser Folge mitgenommen hast, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf dem Podcast-Player deiner Wahl. Du kannst dich immer auch gerne auf LinkedIn oder Instagram mit mir vernetzen oder auch einen Kommentar da lassen bei Spotify, was dir in der Folge besonders gefallen hat, was hilfreich war. Oder auch auf meine Website gehen, evaelisaschneider.com. Da kannst du mehr über mich und meine Arbeit erfahren. In diesem Sinne, ganz lieben Dank fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.